dürfen, zum Beispiel am Strand oder als wir zusammen gesegelt hatten und der Wind uns wo auch hin auch immer hingebracht hat. Ich glaube, dass einige von euch viele Eindrücke gemacht haben. Und es ist mir persönlich so gegangen, als ich mein Seminar gegeben hatte, dass ich das Gefühl hatte, dass das Thema etwas ist, was Sehnsucht entwickelt. Wenn man eine Reise macht, dann will man ja normalerweise an einem Ziel ankommen. Bei dieser Reise gab es nicht in dem Sinne ein äußeres Ziel. Wir haben ja mehrere Male den Kurs gewechselt und unsere Vorhaben gewechselt. Ich hoffe, dass es für viele klar wurde, dass es bei dieser Reise um ein inneres Ziel ging. Einfach Krishna bewusster zu werden, Krishna näher zu kommen. Und ich hoffe, dass vielen von euch Anstöße gegeben habt, die sie noch mitnehmen werden für den weiteren Verlauf ihrer Lebensreise. Was ich sehr schön fand, war einfach diese Erfahrung selber zu machen, mal richtig auszuspannen und mich aufs Wesentliche zu konzentrieren in meinem Leben. Ich möchte euch auch gerne sagen, wie es sich anfühlt für jemanden, die Welt ruft wieder. Ich möchte euch gerne sagen, wie es sich anfühlt, wenn man ein solches Seminar gibt. Es ist eine ganz schöne Erfahrung. Und man hat eigentlich das Gefühl, dass man selber nicht dabei derjenige ist, der etwas auslöst oder etwas spricht. Diese Geschichte von Brihad Bhagavatamrita ist einfach so toll, dass sie über Jahrhunderte Devotees inspiriert hat. Prabhupada hat einmal im Chaitanya Charitamrita geschrieben, jeder, der etwas wissen möchte über Krishna, über die spirituelle Welt, über die einzelnen Devotees, muss unbedingt das Brihad Bhagavatamrita lesen. Und es war deswegen sehr, sehr froh für mich, sehr schön für mich, das zu machen. Ich habe nicht so sehr das Gefühl gehabt, dass ich euch belehrt hätte in etwas oder euch spirituell geführt hätte. Nein, ich hatte einfach das Gefühl, ich sitze mit euch in der Zuhörerschaft und höre diese wunderbare Geschichte. Und das ist eigentlich die Aufgabe von einem Devotee Krishnas, dass er einfach anderen etwas mitteilt, was aus einer so tiefen und reichen Tradition kommt, wie der vedischen. Ich habe jetzt diesen Eimer hier und auch hier möchte ich nicht den Eindruck erwecken, dass ich derjenige bin, der jetzt die Antworten weiß auf eure Fragen. Das ist sicherlich nicht so. Was ich tun kann, ist, ich kann versuchen, das, was Prabhupada mir beigebracht hat und was ich selber gelesen habe und ein bisschen verwirklicht habe, das mit euch zu teilen. Das sind nicht meine Früchte, die ich teile, sondern Früchte, die zu Krishna gehören. Ja, wir haben uns jetzt so gedacht, dass ich hier aus diesem Eimer etwas, also die Fragen einfach ziehe. Ich habe sie mir nicht angeguckt. Man muss sie aber gut mischen. Und dann werde ich versuchen, einfach so gut wie möglich und auch kurz wie möglich, weil viele Fragen da sind, die Fragen zu beantworten. Das ist eine etwas spannende Sache, weil man nicht weiß, wie es war. So, ich fange einfach mal an. Und ich hoffe, dass es für euch interessant ist. Es sind eure Fragen, also je gut wie ihr. Brahmas Körper besteht aus reiner Intelligenz und Krishna rät ihm Tapasya. Entsagung auszunehmen, nicht? Bedeutet das, dass Brahma hauptsächlich seiner Intelligenz entsagen sollte? Was sollte Brahma entsagen? Als Krishna dem Brahma Tapasya rät, gibt es einen ganz bestimmten Rahmensituation, die man verstehen muss, um diese um eine Antwort auf die Frage zu verstehen. Brahma ist in völliger Dunkelheit. Das Universum ist noch nicht geschaffen worden. Es gibt nichts außer Wasser, Dunkelheit und seine eigene Verwirrtheit, was er mit seinem Leben machen soll. In dieser Situation versucht er herauszufinden, wo der Ursprung des Universums liegt und ob irgendwo noch irgendwas ist. Aber er findet nichts und setzt sich somit auf der Lotusblume nieder, um zu meditieren. Als er so da sitzt, völlig verwirrt, völlig alleingelassen, nur ein Wunsch, dass er irgendwann mal etwas schöpfen soll, aber weiß nicht, wie das zu tun ist und aus Wasser etwas schöpfen soll, da hört er aus den Wellen, die so unter ihm zusammenschlagen, den Wellen des Ozeans der Ursachen, eine Silbe, die immer wieder formiert wird. Tapa, tapa, tapa. Wenn Wellen sprechen könnten, sagt man oft beim Segeln, dann würden sie mir vielleicht den Tipp geben, wo ich hinsegeln soll. Aber hier sprechen die Wellen. Die Wellen sagen, du musst jetzt dich in der tiefen Meditation versenken. Seine Tapasya, seine Entsagung ist, dass er nicht versucht, selber etwas aus sich zu kreieren, sondern dass er sich tief in die Meditation hineinbegibt und dort versucht, in der Meditation zu lauschen auf eine Weisung von der höchsten Persönlichkeit Gottes, eine Inspiration. Die Tapasya Brahmas ist also, dass er von dem eigenbestimmten Handeln sich löst und man kann sagen, von seiner Intelligenz und einfach wartet, bis er als Werkzeug aufgenommen wird. Das könnte auch für uns eine Tapasya sein, dass wir aufhören, unser Leben selber zu regeln und zu planen und zu führen, sondern dass wir herausfinden, was für einen Platz wir in Krishnas Plan nehmen. Das ist eine kleine Entsagung. Hare Krishna. Das ist gut mischen. Es gibt übrigens eine Kunst, die ich nicht beherrsche, wo man die Fragen so an die Stirn hält und dann kriegt man es per Intuition, aber das schaffe ich nicht. Welche Möglichkeiten bietet das Krishna-Bewusstsein dem Menschen, Stress- und Konfliktsituationen zu lösen? Wunderbar. In Mumbai habe ich einmal, Mumbai heißt Bombay, an Asiens größter Universität für Medizin eine Vorlesung gehalten über das Thema spirituelle Antworten auf das Stressproblem. Weil in Mumbai, jetzt heißt es Mumbai, jeder unter Stress leidet. Und der Hauptpunkt, den ich gesagt hatte, war, dass wir durch eine echte spirituelle Praxis verstehen können, dass wir nichts zu tun haben mit dem Körper und dem Geist. Dass wir mit anderen Worten einen Abstand kriegen zu dem Problem und somit das Problem nicht mehr zu unserem Problem machen, was dort existiert. Mir ging das so, als wir am Strand waren und dieser dänische Gentleman kam und er kam wirklich total explosiv da rein und ich war zuerst sehr interessiert zu wissen, was ist denn los, was machen wir denn schon wieder verkehrt, und dann wurde mir mitgeteilt, was das Anliegen des dänischen Gentlemans war, und da verstand ich, natürlich gleich, wir können, jeder kann auf dem Strand tun und lassen, was er will. Solange es nicht mit Mord und Totschlag zu tun hat, was durch die Gesetze des Landes verboten ist. Das ist jetzt nicht in dem Sinne unser Problem, sondern es ist das Problem des Gentlemans, dass er durch die ungewöhnliche Musik vielleicht kulturelle Schranken sah in seinem Leben, die er nicht so leicht durchbrechen konnte. Und in dem Augenblick, wo ich merkte, das ist ja nicht mein Problem, es ist sein Problem, wurde ich sehr ruhig. So ist es auch im Krishna-Bewusstsein. Wenn man versteht, ich bin spirituelle Seele und das, was jetzt sich als Problem ergibt im materiellen Leben, das ist das Problem der materiellen Energie, der materiellen Welt. Ich habe damit nichts zu tun. Dann ist man, wird man sehr ruhig. Dadurch, dass man gelöst wird von dem Problem, es nicht zu seinem Problem macht, sondern einem anderen, der materiellen Energie überlässt. Es ist ganz wichtig im Leben, immer wieder die Frage zu stellen, wessen Problem ist es eigentlich? Und warum mache ich das zu meinem Problem? Ein Krishna-bewusster Mensch kann, wenn er spirituelle Fortschritte macht, sich lösen von der materiellen Welt und der Problematik und kann selbst im Augenblick des Todes ungestört sein. Er sagt, der Körper sieht jetzt dahin. Der größte Stress ist im Augenblick des Todes. Ich möchte euch mal einen Krishna-bewussten Tod beschreiben. Es war ein Mensch, der für mich lange Zeit so die zweite Vaterrolle einnahm. Es war Vishwambhar Goswami, ein sehr nicer Devotee aus Vrindavan. Der machte ein Telefonat, als er plötzlich merkte, seine letzten Minuten waren gekommen. Und er sagte ganz seelenruhig, das hat mir sein Sohn erzählt, ins Telefon herein, also ich muss das Telefonat jetzt unterbrechen, mein Körper stirbt gerade dahin. Ich möchte mich noch kurz sammeln. Und hat das Telefon, Hare Krishna, hat das Telefon abgelegt und hat sich dann zurückgelegt, hat ganz seelenruhig Radharamanji Ki Jai gechantet und ist vom Körper gegangen. Kein Stress sich gemacht. Weil er verstand, er ist nicht identisch mit dem physischen Körper. So, durch die spirituelle Praxis kann man sich lösen von der materiellen Energie und deren Probleme. Außerdem Prasadam essen beruhigt. Wenn man einem Verstorbenen Mahaprasad darbringt, was hat man dann, was tut man dann mit dem Maha danach, da es ja nicht von anderen gegessen werden darf? Das ist eine sehr nice Frage, die sich so ein bisschen mit der Thematik beschäftigt. Was kann man tun für jemanden, der den Körper verlassen hat? Kann man noch was Krishna-Bewusstes tun? Und die Antwort ist so: Man opfert etwas zu Krishna, man hat dann ein Bild von dem Verstorbenen und gibt diesem Verstorbenen den Teller mit dem Mahaprasadam. Dann lässt man den Verstorbenen das Mahaprasadam essen, also im Gebet. Das ist jetzt für dich, bitte nimm es zu dir. Als nächstes macht man eine Kondolenzenzeremonie, das heißt, man lädt die Devotees ein, speist sie mit dem Prasadam, was aus dem Vermögen des Verstorbenen finanziert worden ist, bittet die Devotees zu singen und spricht dann über die Herrlichkeiten des Verstorbenen. Man spricht über die guten Seiten, das fällt einem nicht schwierig. Und dann beendet man diese bewegende Zeremonie mit einem Kirtan. All das geht zum Nutzen des Verstorbenen, dessen Bild man da hat. Das Prasadam, was zu Krishna geopfert ist, dass die Devotees eingeladen sind und gespeist worden sind, die wohlwollenden Wünsche und Erzählungen derjenigen, die den Verstorbenen kannten, und schließlich der Kirtan, der für den Verstorbenen getan wird. Das, was man dem Verstorbenen hingestellt hat, entsorgt man, indem er es der Natur übergibt. Das isst man nicht selber, weil er es schon gegessen hat und weil es energetisch oder feinstofflich mit der Energie des Todes behaftet ist und es ungesund wäre für jemanden, das zu essen. Ja? Es ist gut, es nach 7 Tagen oder 10 Tagen zu machen. Wenn man das jetzt versäumt hat, kann man es noch danach machen. Aber man sollte nicht zu lange das machen, denn der Verstorbene, er sollte auch gehen können. In der vedischen Zeit ist es so, dass man trauert nur für eine gewisse Zeit und dann löst man sich von dem Verstorbenen, sodass er weitergehen kann. Denn er wird vielleicht noch gehalten als in seinem feinstofflichen Bereich, wenn wir uns so viel Sorgen noch um ihn machen. Und so ist es auch, wenn wir mit der Zeremonie so lange warten und ihn dann nochmal rufen, wenn er irgendwo schon ist und mit ihm etwas machen, kann es eine Störung sein. Also ich hoffe, dass es für euch interessant ist. Für mich ist es total interessant. Es gibt eine Frage, die ich schon beantwortet habe, die würde ich dann beiseite legen. Es gibt so viele Kräfte, die einem vom spirituellen Weg abbringen können. Versuchlich. Wie kann man sicher sein, dass die Bemühungen erfolgreich sein werden? Es gibt eine ganz, ganz wichtige und tiefe Antwort auf diese Frage. Wie können wir uns sicher werden, dass wir im spirituellen Leben verankert sind? Man braucht eigentlich nur ein einziges Wort in die Praxis umzusetzen. Und das ist das Wort Absorbierung oder das Absorption, sagt man in Englisch, oder Vertiefung. Was du tust, tu es vertieft. Wenn du den Hare Krishna Mantra chantest, fixiere dich auf das Chanten. Erlaube es, dass die Klangschwingung in dein Herz reinkommt. Wenn du die Deity siehst, mach es nicht bloß zur reinen Sehübung, sondern trete in die Gegenwart Gottes. Wenn du Prasadam isst, schwätz nicht unbedingt über Gott und die Welt, sondern verstehe, das ist zu Krishna geweihte Speise. Was immer du tust, absorbiere den Geist und du wirst sehen, dass der Geist geläutert wird und dann nicht auf dumme Ideen kommt. Diese Vertiefung ist sehr, sehr wichtig und das ist, manche von uns Hare Krishna sind die Oberflächlichkeit in Person, und das haben unsere Kritiker gesagt, dass ist eine Kritik, die vielleicht manchmal richtig ist sogar, ich will das ja nicht so wiederholen, vertieft euch in das, was ihr tut, denn dann kann die Übung, die ihr macht, die spirituelle Übung, das Wichtigste läutern, nämlich den Geist. Wenn meine Antwort ein bisschen stark ausfallen, liegt es daran, dass die Zeit so kurz ist. Ne? Ist das spannend? Wie erreicht man Anatta Nivritti? Das ist das Freiwerden von unerwünschten Angewohnheiten. Und was sind die Kennzeichen von jemandem, der diese Stufe erreicht hat? Rupa Goswami schildert, wie Anatta Nivrittis, das heißt das Freiwerden von schlechten Angewohnheiten, erreicht wird. Man sollte zuerst mit Vertrauen sich den Devotees zuwenden, die Gemeinschaft mit Devotees aufsuchen und dann intensiv spirituelles Leben praktizieren. Diese spirituelle Praxis wird bald die unerwünschten Angewohnheiten im Herzen erst einmal bewusst machen. Und an diesem Punkt scheiden sich die Geister, wer ein ernsthafter Devotee ist und wer nicht. Wenn man sich bewusst wird über die zahlreichen Fehler, die man hat, gibt es die Möglichkeiten, das zu verdecken. Es ist nicht da. Es existiert nicht. Und sich mit materiell ablenkenden Tätigkeiten zu beschäftigen. Nein, das ist nicht so. Wenn man sich jedoch, wenn man sich dann bewusst wird, dass hier noch Dinge sind, die man verbessern sollte, dann muss man dranbleiben und weiterhin den reinigenden Vorgang des Krishna-Bewusstseins ausüben, der mit großer Sicherheit all die Bedeckungen im Herzen wegtut. Wenn man dann weiter Bhajana Kriya macht, spirituelle Aktivitäten, und es eben nicht verdrängt, was man da an schlechten Eigenschaften hat, sondern ruhig sich darüber bewusst wird und zu Krishna betet, dass er einem helfen macht, diese schlechten Angewohnheiten wegzunehmen, werden sie weggenommen werden. Was sind die Zeichen von jemandem, der das erreicht hat? Das ist, dass er stetig wird im spirituellen Leben. Einer, der stetig wird, von dem kann man sagen, dass die schlechten Angewohnheiten ihn nicht mehr so plagen. Und wenn er weiter Fortschritte macht, dann entwickelt er einen großen Wohlgeschmack. Wenn er einen Wohlgeschmack hat, dann werden die Anattas immer weniger. Und schließlich, wenn er eine große Anhaftung an Krishna entwickelt, dann weiß man, sind die Anattas fast weg. Und wenn er Bhava entwickelt, Liebe zu Gott, dann sind die Anattas größtenteils weg. Und wenn er Prema entwickelt, starke Liebe zu Krishna, dann sind sie ganz weg. Anattas, mit anderen Worten, schlechte Angewohnheiten, gehen noch lange Zeit mit im spirituellen Leben. Und von allen schlechten Angewohnheiten ist die Angewohnheit, schlecht über andere, besonders Devotees zu sprechen und zu denken, die schlimmste. Hare Krishna. Ich wiederhole einfach diese Texte, die ich, wenn man sich damit beschäftigt, Madhurya Kadambini ist sehr gut zum Lesen. Warum ist es notwendig, sich an einen spirituellen Meister zu wenden, um in die spirituelle Welt zu kommen, wenn nicht auch der Geist der Schriften oder auch die Führung der geistigen Welt dich dorthin begleiten? Kann nicht auch der Geist der Schriften oder auch die Führung der geistigen Welt dich dorthin begleiten? Warum ist es also notwendig, sich an einen spirituellen Meister zu wenden? In unserer Tradition ist der spirituelle Meister deswegen wichtig, weil er einen Menschen mit dem Wissen aus den Schriften, das er verwirklicht hat durch seine Person, helfen kann. Verwirklichtes Wissen ist immer besser als theoretisches Wissen. Die Schriften lernen auf passive Art. Man liest es, und die tun nichts in der eigenen Führung. Die Schriften kommen nicht heraus sozusagen und nehmen dich bei der Hand oder weisen dich auf deine Fehler hin. Also geweihte Krishnas unterrichten uns auf eine aktive Art. Das ist sehr wichtig. Die Schriften sind passiv, während geweihte Krishnas aktiv sind und uns auf Dinge hinweisen, die wir vielleicht nicht sehen können, die wir vielleicht nicht erkennen können. Und somit ist ein spiritueller Meister sehr wichtig. In unserer westlichen Zivilisation haben wir, zu Recht wie ich meine, Angst vor dem Begriff Autorität. Denn wir sind oft betrogen worden. Deswegen möchte ich euch ganz kurz sagen, was die Schriften dem spirituellen Meister sagen, dass er als Lernziel hat. Der spirituelle Meister sollte seine Schüler zur spirituellen Eigenständigkeit führen. Er will seine Schüler nicht an sich binden und sie abhängig machen, wie der Staat, der einen abhängig macht, was die Steuerzahlung betrifft. Er will, dass seine Schüler selber spirituellen Fortschritt machen. Prabhupada hat einmal darüber geschrieben, wenn der spirituelle Meister sieht, dass seine Schüler zurück nach Hause, zurück zu Krishna gehen, dann bittet er seine Schüler, nimmt mich mit auf die Reise. Er will, dass die Schüler selber Fortschritt machen und möchte sie nicht in Unwissenheit und Abhängigkeit halten. Die Frage war auch, reicht es nicht aus, die Führung der geistigen Welt? Es heißt, dass die Führung der geistigen Welt natürlich da ist. Krishna als die Überseele ist immer bemüht, ein Lebewesen zu führen. Aber wir mögen noch nicht die Sinne entwickelt haben, diese Stimmen der geistigen Welt zu hören. Deswegen erscheint die geistige Welt oder die Überseele im Herzen, Krishna im Herzen, außen von uns als spiritueller Meister. Ihr seht, ein echter spiritueller Meister muss mit Krishna in Kontakt sein. Denn so wird es in diesem Brihat Bhagavatamrita erwähnt. Das sagt Narayan. Also ich selber bin als Jayanta vor dir erschienen. Das war meine Arrangierung. Das Beispiel, was ich oft gehört habe in meinen Anfangstagen, wenn ein Kind so aus dem Fenster schaut und sich aus dem Fenster lehnt und die Mutter sagt, komm jetzt und ess, wird das Kind nicht hören können, weil es so auf die Straße schaut und so mit dem Außen beschäftigt ist. In diesem Augenblick schickt die Mutter vielleicht den Bruder und der Bruder geht auf die Straße und guckt das Kind an und sagt, hallo, es gibt was zu essen, gebratene Bananen. Und das Kind, oh ja, danke, und es dreht sich um und geht nach innen. So ist auch die Führung der geistigen Welt nicht immer in der Lage, uns zu erreichen. Wir hören nicht richtig. Wir hören, was wir hören wollen. Wir hören unseren Geist von morgens bis abends. Deswegen ist es wichtig, dass bemittelt sich die geistige Welt oder eines echten spirituellen Meisters, durch den er uns spricht. Aber wenn wir Schwierigkeiten haben mit dem Begriff spiritueller Meister, wenn wir uns noch nicht einem spirituellen Meister geben möchten, brauchen wir uns nicht dazu zu zwingen. Erst wenn das Vertrauen uns ins Herzen gegeben ist, dann ist es für uns sinnvoll, einen spirituellen Meister anzunehmen. Wenn wir keinen spirituellen Meister annehmen können, weil wir vielleicht auch noch nicht unseren spirituellen Meister gefunden haben, aber trotzdem ernsthaft bemüht sind, zu Krishna zu kommen, wird Krishna hundertprozentig, das sagt Prabhupada an einer Stelle, aus dem Herzen heraus uns inspirieren. Wir müssen jedoch sehr, sehr ernsthaft sein. Wenn wir nur Larifari sind auf dem spirituellen Weg, werden wir nicht die Stimme der Überseele hören. Wenn wir aber ganz ernsthaft bemüht sind, Krishna, ich will nur zu dir zurückkommen, dann kann Krishna auch ohne einen spirituellen Meister uns von innen her dirigieren. Meistens wird er uns zu einem spirituellen Meister dirigieren. Das habe ich immer wieder erlebt. Aber wie gesagt, ich würde euch unbedingt anraten, nicht euch zu zwingen, einen spirituellen Meister anzunehmen. Denn das wird nicht funktionieren. Das hat auch nämlich Krishnas Segnung, wenn man sich selber zwingt. Einen spirituellen Meister zu treffen, der einen führen kann, ist ganz und gar die Gnade Krishnas. Und wenn es soweit ist, wird man das wissen und großes Vertrauen im Herzen haben. Aber solange man noch zweifelt, lieber nicht sich dazu zwingen. Manche Fragen bleiben an der Hand kleben. Bildet die Geschichte von Gokumar den gesamten Inhalt des Brihat Bhagavatamritas oder ist sie nur ein Teil davon? Sie ist der zweite Teil des Brihat Bhagavatamritas. Im ersten Teil geht es um ein anderes Thema. Dort geht es nämlich um die Frage, wer von den Devotees ist Krishna am liebsten? Und es wird die Frage wird beantwortet, es sind die Devotees, die am meisten Liebe zu Krishna haben, nämlich die Einwohner von Vrindavan. Eine wichtige Frage, die sich da anstellt, übrigens das Buch wird bald in Englisch da sein. Es wird gerade übersetzt, also gerade gedruckt. Es ist schon in der Druckerpresse. Im Herbst wird es erhältlich sein. Wenn man Brahma Muhurta dem Verleger glauben kann. Das ist aber dann nur der erste Teil, den ich nicht erzählt habe. Den könnten wir ja bei der nächsten Schiffsreise erzählen. Kann man sich vorbereiten. Bitte erzähle uns eine nektargleiche Geschichte von Srila Bhaktivinoda Thakur oder von Srila Gaurakishore Babaji oder vom Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, um uns eine weitere Inspiration zu geben, um Krishna-Bewusstsein in unser Leben zu integrieren und es anderen zu vermitteln. Natürlich kannst du auch von allen dreien etwas sagen. Wie es dir beliebt. Vielen Dank. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur galt als eine wandernde Enzyklopädie. Er konnte zu allen Themen etwas sagen, denn er hatte ein fotografisches Gedächtnis. Das heißt, alles, was er einmal las, konnte er verbatim, also wörtlich, wiederholen und sagen. Er war ein Genie. Er konnte zum Beispiel mit Leuten über Astrologie sprechen. Er war der größte Astrologe seiner Zeit. Obwohl er später sagte, das hatte er früher studiert, ich will darüber nicht mehr sprechen. Wenn man einmal vor den Händen, vor den Deities Kirtan macht, verschwinden die Schicksalslinien in der Hand. Wenn er einmal gefragt wurde, wärst du heute Abend einen Vortrag geben in dem Versammlungshaus von Kalkutta, sagte er, wenn Krishna will. Er machte sich ganz sogar abhängig von Krishna, mit anderen Worten. Aber er war ein großes Genie in Schriften und er wurde einmal besucht von dem Vizekanzler der Universität, der Hindu-Universität von Benares. Wart ihr schon mal in der Hindu-Universität von Benares? Es ist eine der größten Universitäten der Welt. Es ist eine riesen Parkanlage und da sind die verschiedenen Gebäude drin. Es ist unglaublich, was da für viele Gebäude finden, dazu gehören. Ich habe mal versucht, einen Professor, den ich in Ungarn kennengelernt hatte, dort zu finden. Und es war ein ganzer Tag, den man da einsetzte. Der kam also und hatte von Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakurs Genie gehört und wollte ihm einige philosophische Fragen aus den Schriften stellen, die ihm nicht ganz klar waren. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur aber, der es liebte und von morgens bis abends Fragen beantwortete über das Thema Krishna, wollte nicht sich mit diesem Gelehrten treffen, weil er dachte, er sei zu arrogant, um spirituelle Themen zu hören. Und er sagte, ich habe leider keine Zeit für dich. Stellt euch mal vor, der Vizepräsident von so einer Universität käme hier und wollte irgendeinen sprechen von den Devotees. Man würde sofort dabei sein, denn vielleicht kann er ja etwas für einen tun, zum Beispiel regelmäßige Vorlesungen in der Universität arrangieren. Weil die Siddhanta Saraswati Thakur sagte, nein, es geht nicht. Du solltest, deine Fragen sind nicht so großartig, wie du denkst. Du kannst die Priester fragen, die Pujaris, die den ganzen Tag Krishna sehen. Also der war extra von Benares gekommen und sagte, nein, Guru Maharaj, ich will von dir die Antworten auf diese Fragen haben. Und die Siddhanta sagte, ich habe keine Zeit für dich. Geh zu den Priestern. So, er kam dann zu den Priestern und die waren natürlich beschäftigt. Die waren in dem richtigen Krishna-bewussten Stress, den man sehr oft sieht im Altar. Die müssen nämlich rechtzeitig die Speisen opfern. So brachte er die Speisen dorthin. Also so kamen die und waren also, und da musste abgewaschen werden und die Sachen müssen geputzt werden und so weiter. Und die Priester sagten, komm, wir haben jetzt keine Zeit für deine Fragen. Was wir machen, ist Folgendes. Du solltest die Teller mitspülen. Es ist jetzt in letzter Sekunde. Wir müssen bald die sauberen Teller haben, um die Opfer Sachen da reinzutun und Krishna zu opfern. Dem Vizekanzler blieb nichts anderes übrig, als abzuspülen und so weiter. Und es war da die Dauerbeschäftigung, 6 Stunden lang musste er da sein. Weil die waren echt in Not, die Not an Mann. Ne? Und er schrubbte. So nach 6 Stunden kam Srila Bhaktisiddhanta Saraswati da lächelnd vorbei und fragte, so, Hast du zufällig hast du deine Fragen stellen können? Nein, sagte er, ich habe Töpfe geschrubbt. Ja, hast du denn jetzt noch Fragen? Nein, sagte er, meine Fragen sind durch den praktischen Dienst zu Krishna weggegangen. Ich bin frei von allen Fragen. Und das ist auch eine wichtige Nachricht, die ich euch sagen kann. Wir haben noch einige Fragen im Frageneimer, aber wir haben auch einen gewissen Zeitfaktor, der hier da ist. Es ist jetzt schon 2:30 und ihr sollt noch Prasadam essen. Und um 4 müssen wir auschecken. Deswegen möchte ich euch bitten, eure Fragen, die hier im Eimer noch sind, wir werden zweierlei mit diesen Sachen machen. Das erste ist, ihr könnt euch im hingebungsvollen Dienst beschäftigen. Und auf diese Art und Weise werden eure Fragen gelöst werden. Das zweite ist, ich werde mir all diese Fragen durchlesen und zu Krishna beten, wenn ich in bei Radha Madan Mohan ankomme, im Tempel, dass Radha Madan Mohan euch im Herzen die Antworten geben, die Fragen. Was haltet ihr von dieser Lösung? Also, ihr könnt mir ja schreiben, ob die Antworten gekommen sind. Wenn sie nicht gekommen sind, könnt ihr durch den Vorgang des hingebungsvollen Dienstes bitte, ich weiß ja nicht, wessen Fragen das sind und was die Adressen sind, dann werde ich die schriftlich beantworten. Es war sehr, sehr schön, mit euch auch diese Fragesession zu machen. Es tut mir leid, dass immer so wenig Zeit ist für alles. Ich glaube, ihr habt alle gemerkt, diese 5 Tage sind ja wie im Nu verstrichen. Es war ja wie im Nu. Am ersten Tag dachte man vielleicht noch, als man in die Koje ging, mein lieber Mann, wie werde ich die 5 Tage überleben? Ich habe auch gedacht, wie werde ich in der Dusche das aushalten? Ich kriege jedes Mal Platzangst, wenn ich in diese Dusche einfach nur erinnere. Aber es ging alles wie im Fluge. Ja, und dann würde ich noch sagen, Ram Gopal, du hast noch ein paar Ideen mit dem Schiff und so, was du, würde noch bitten, Ram Gopal kurz etwas zu sagen und auch Gora Bhavani, die was mit organisiert hat.
Also nicht, dass ich den Eindruck habe, wollen glaube ich alle nicht wieder mitfahren. Also ich habe jetzt noch nicht alle gefragt, aber viele haben ja das schon irgendwie gesagt und wir werden jetzt so Anfang nächster Woche einen Termin klar machen, weil das für uns Christian Leute, weil dieses Jahr überhaupt diesen Termin so mitten im Sommer zu kriegen. Man muss es eigentlich jeden früher organisieren. Machen wir alles und dann setzen wir uns mit euch telefonisch in Verbindung und dann habt ihr auch das alles ein bisschen verdaut und wisst vielleicht, was ihr dann wollt und dann schauen wir mal so nach. Das ist eigentlich die Organisation. Da möchte ich mich ganz herzlich bei euch allen bedanken, dass ihr so aktiv auch so an der ganzen Sache mitgemacht habt, weil es gab irgendwie keine Engpässe, was den Service so betraf. Es war immer sauber und es war auch eine sehr tolle Eigendynamik so entstanden. Das fand ich ganz großartig. Vielen Dank an euch alle. Und dann habe ich ein ganz leidiges Thema noch. Wir haben leider über 1000 Mark mehr Ausgaben, weil wir so viel mit dem Motorrad fahren mussten und Hafengebühren. Und ich wollte euch bitten, vielleicht eine kleine Spende noch so zu geben. Ich würde den blauen Topf gleich da draußen irgendwo hinstellen und wer immer inspiriert ist, noch was zu geben, den würden wir bitten, das zu tun, weil für uns das sehr viel Geld ist und das können wir tun, das kann Wind war und dass wir nicht segeln können. Also ich wäre auch lieber gesegelt, aber man steckt nicht drin. Das war es eigentlich. Ansonsten nochmal vielen Dank. Fahrt vorsichtig und kommt gut nach Hause. Eine Einladung am 12. August haben wir der Mastermin. Wenn ihr alle am 10. schon da seid, machen wir eine super Party nochmal für 4 Tage, glaube ich, das Ganze. Und seid alle herzlich eingeladen. Da werden wir auch das Video sehen können. Seefahrt und können auch mal so eine Aufarbeitung machen und ja, schaut schauen wir mal.
Ich würde es sehr schön finden, also wenn ihr zu Jamashtami kommt, dass wir uns dann zusammensetzen und einfach nochmal, da hat man die Seefahrt verdaut und was einem geblieben ist. Ich glaube, das ist unglaublich schön für die Teilnehmenden, sozusagen, sagen wir mal, aus den Erfahrungen auch von anderen zu lernen. Ach so, ein kleines Foto noch. Wann? Erstmal Prasaram oder na, vielleicht erst das Foto und dann kann das Prasaram schon hingestellt werden in der Zwischenzeit.